Hallo und willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Ich darf heute wieder den Kevin vertreten, der euch allen liebe Grüße ausrichtet. Im Hintergrund hört ihr den Hund, der sich kratzt. Sie darf heute im Studio mit dabei sein. Nicht nur die Sina ist dabei, sondern ganz besonders freut mich, dass heute auch der Gregor Huber, auch bekannt als Schuldin, neben mir sitzt.
Genau, so sagen sie zu mir zumindest in der ganzen Musikwelt. Bin ich als Schuldi bekannt sozusagen.
Genau, Schuldi, der Produzent.
Ja, was auch immer.
Und genau,
der Musiker.
Genau, um dieses Thema geht es heute auch. Wir sprechen nämlich über die Rolle eines Produzenten und was das genau ausmacht.
Ja, sehr gerne.
Backstage Café.
Schuldi, ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und bevor wir aber anfangen, wollen wir dich noch besser kennenlernen. Mhm. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Ja, was soll ich sagen? Gregor Huber mein Name. Was viele vielleicht nicht wissen, wir sind ja quasi Nachbarn.
Das stimmt.
Also mein Studio ist eine Gasse weiter. Also ich glaube Fußweg eine Minute wahrscheinlich.
Wenn überhaupt. So zum Rüberwinken.
Zum Rüberwinken sozusagen. Genau, und ich bin Musiker, Musikproduzent und DJ. Also das sind so meine drei Kompetenzen, würde ich sagen. Genau.
Und Musiker schon dein Leben lang?
Genau, also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Die Eltern haben mich in die Musikschule gesteckt und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich das irgendwann mal studieren durfte. Und genau, dann habe ich die Ausbildung gemacht als Musikschullehrer, habe IGP Tasteninstrumente, Popularmusik gespielt. Ah, der Hund verabschiedet sich. Mhm. Und das bin ich bis zum jetzigen Zeitpunkt, also Vollblutmusiker, selbstständig. Habe ein Tonstudio und darf mit Bands Musik machen in ganz Europa.
Ja, du bist ja auch live irrsinnig viel unterwegs mit verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen. Das ist immer ganz spannend, das zu verfolgen.
Ist ein großes Privileg, definitiv.
Und du bist ja musikalisch einfach unglaublich vielseitig unterwegs. Gibt es ein Highlight-Lied, wo du sagst, das möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen gern präsentieren, das wir hier einspielen dürfen?
Sagen wir mal so, ich gebe mir Mühe und ich hoffe, den Leuten gefällt es. Vielleicht entweder vom Holzer neben dir, das haben wir letztes Jahr im November rausgebracht, November, Dezember, das finde ich sehr gelungen. Oder vom jetzigen Album von Thorsten Einarsson, das Sorry I Don't See Ya, das habe ich gemeinsam mit ihm und dem Gitarristen produziert bei mir im Studio. Einer von beiden vielleicht.
Perfekt. Dann hören wir da gleich einmal hinein.
Dann brauch ich dich ganz nah bei mir, wenn ich mich am meisten fürcht, halt ich mich fest an dir. Darum bet ich jeden Tag dafür, dass ich noch einmal aufwach neben dir. Darum bet ich jeden Tag dafür, dass ich noch einmal aufwach neben dir.
Ja, jetzt haben wir dich ja musikalisch und deinen Werdegang schon ein bisschen kennengelernt. Jetzt wollen wir dich noch nicht musikalisch kennenlernen mit unserem altbekannten, ich kann das nicht so gut wie der Kevin.
Fragenhagel.
Ja, der Fragenhagel.
Ich glaube sowas,
mir fehlen gerade die Worte.
Als treuer Hörer eurem Podcast deswegen.
Oh, das ist gerade eine Ehre, das freut mich. Ich halte dir jetzt den Beutel hin.
Ah ja, das Schöne ist ja, das ist ein ich glaube entweder ein Mikrofonbeutel, oder ein Kopfhörerbeutel, oder? Audiotechniker, Kopfhörer, eindeutig. Ich habe dieselben nämlich im Studio.
Na bitte.
Darf ich reingreifen?
Na unbedingt. Drei Fragen ziehen.
Trommelwirbel. Das schaut ein bisschen so aus wie auf diesen Glückskeksen beim Asiaten. Welches Geräusch Welches Geräusch magst du überhaupt nicht? Aber das ist tatsächlich nicht das, weil meine Mama hat auch einen Hund, ich bin auch immer mit Hunden groß geworden. Ich liebe Hunde. Ich mag das Geräusch überhaupt nicht, wenn man mit den Nägeln über Ziegelsteine fährt. Oder generell Steine aneinander reibt. Das ist ein Geräusch, das ich nicht mag. Spannende Frage.
Org.
So, nächste. So, da. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich glaube, unsichtbar sein. Weil dann würde ich mich in so diversen Versammlungen irgendwie so untertauchen oder irgendwie so mitschauen, wie gewisse Leute arbeiten oder im Studio musizieren oder auf der Bühne oder so. So überall dabei sein, was gerade irgendwie so passiert. Das wäre eigentlich ganz, ganz nett, glaube ich.
Urspannend.
Ja. glaube, das wäre cool, weil dann könnte man sich doch überall reinschleichen, was einem gerade interessiert.
Aber eher im musikalischen Kontext, oder wie? Oder?
Absolut, ja, absolut.
Urspannend.
Ja. Mhm. So, Nummer 3. Welches Buch würdest du gerne nochmal zum ersten Mal lesen? Boah, ich bin, muss ich leider zugeben, kein Leser. Deswegen kann ich das gar nicht wirklich beantworten. Ich sollte viel mehr Bücher lesen. Aber ich habe ein Buch gelesen, das mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und war das war die Autobiografie vom Carlo Petersoli alias Bud Spencer. Das war sehr lustig. Die habe ich wirklich gern gelesen. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin keine Leseratte. Ich höre irrsinnig gerne Musik, irrsinnig gerne Podcasts, aber leider keine Leseratte.
Alles Sorry. Klar. Dankeschön.
Danke auch.
Dann würde ich sagen, kennen wir dich jetzt und starten wir ins Thema. Schuldi, was ist die Aufgabe von einem Produzenten? Was macht der?
Ein Produzent vervollständigt Ideen, würde ich sagen. Ein Produzent arrangiert viel, ein Produzent kann sich in gewisse Dinge hineinfühlen oder sollte sich in gewisse Ideen hineinfühlen können, um ein Produkt fertig zu machen sozusagen. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich vorstellen kann, wie ein Song einmal später klingt. Das heißt zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin, eine Band kommt ins Studio und bringt eine Demo mit. Das kann jetzt sein eine Handyaufnahme mit einer Gitarre oder mit einem Klavier und Gesang. Und nur mit dieser Aufnahme weiterzuarbeiten oder beziehungsweise sich dann vorstellen zu können, wie dieser Song mal klingen mag, vielleicht klingen soll, nach Absprache mit den jeweiligen Künstlern. Das ist eine Fähigkeit, die jeder Produzent, jede Produzentin mitbringen sollte, denke ich.
Ja.
Also weiter zu denken, als die Demo ist natürlich, im Einklang natürlich mit der Band zum Beispiel, weil das muss natürlich denen auch gefallen. Das heißt, ich kann gar nicht so meine Vision verwirklichen, weil das muss ja gar nicht sein, sondern ich muss ja eher für die Künstlerin, für den Künstler oder Band, auch immer, ja, da sein.
Das heißt, da ist ganz viel Einfühlungsvermögen, aber auch kreative Kompetenz und natürlich auch musikalische Kompetenz notwendig.
Im besten Fall ja. Und das ist auch der große Vorteil, wenn man von einem Instrument kommt. Das finde ich als Produzent eigentlich sehr wichtig. Es gibt auch Produzenten, witzigerweise, die das gar nicht haben, vor allem im EDM-Bereich, also im elektronischen Bereich. Aber wenn man ein Instrument beherrscht, egal was, dann tut man sich unheimlich leichter. Weil muss gar kein Harmonieinstrument sein, aber ich glaube einfach, wenn man von einem Instrument kommt, das man mal gelernt hat, das man mal gespielt hat, man muss ja nicht studiert haben, um Gottes Willen, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man irgendein Instrument in irgendeiner Form beherrscht.
Ja, absolut. Und wo würdest du die Unterscheidungen ziehen vom Produzenten zum Tontechniker, zum Songwriter, vielleicht zum Coach? Weil das kann ja auch sehr vermischen, es kann ja auch eine Person mit vielen Rollen sein dann.
Natürlich. Manchmal entstehen ja auch Songs im Studio oder im Zuge der Produktion, werden die einfach weitergeschrieben oder verändert oder auf einmal entsteht ein ganz neuer Song, gibt es ja auch alles. Naja, der Tontechniker, also gut, der Live-Tontechniker, ich glaube, da wissen wir eh ungefähr alle, was der macht, der FOH, genau. Front of House.
Und wer es nicht weiß, kann sich gerne die Folge mit dem Richie Redl noch einmal anhören.
Absolut, ja, sehr empfehlenswert. Den Richie kenne ich schon sehr lange und sehr guter Mann.
Absolut.
Zum Beispiel, es gibt ja auch Toningenieure im Studio. Das sind dann meistens die Leute, die Mikrofone einpegeln, aufbauen, das Drumset mikrofonieren zum Beispiel. Das mache ich in dem Fall, wenn man Einzelproduzent ist, so wie ich, mache ich das natürlich selber genauso. Aber die großen Studios haben alle Toningenieure, die auch die Sessions vorbereiten. Also die ebnen dem Produzenten quasi den Weg, dass sich der nochmal ins Studio reinsetzen braucht und sich der Kreativität hingeben kann vielleicht auch.
Mhm.
Also da gibt es ja zum Beispiel der Rick Rubin, der ist ein fantastischer Produzent und der sagt selber in seinen Interviews, er hat überhaupt keine Ahnung von der Technik. Er will sich einfach nur auf die Musik konzentrieren. Finde ich ein total spannender Zugang. Das kann halt er so machen.
Weil er die Leute hat, die den Rest machen.
Weil er den Ruf hat natürlich. Ja. Aber das ist schon spannend eigentlich, diesen Gedanken zu haben, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nur für die Musik da und versuche nur diesen kreativen Input zu geben, ohne mich um irgendwelche technischen Firlefanz kümmern zu müssen, Mikrofone aufzubauen, irgendwelche Preamps einzupegeln, was auch immer.
Ja. Das heißt aber auch, das wird dann im Endeffekt erst bei den größeren Produktionen eher aufgetrennt und aufgesplittert in, ich sage jetzt einmal, den normalen Studios, die natürlich auch große Leute produzieren, wie bei dir zum Beispiel.
Naja, Gottes Willen.
Naja, für Österreich schon, ne?
Danke, ja.
Aber ich möchte jetzt auch keinen Honig ums Maul schmieren, aber was ich halt einfach meine, ist, dass da die Rolle in einer Person auch verschmelzen kann.
Ich habe ein kleines Studio, Bei mir, ich mache das natürlich alles selber. Ja. Ich habe eine große Regie, aber ich habe nicht mal zum Beispiel einen Recording Room, weil die Musik, die ich produziere, wenn ich zum Beispiel Schlagzeug recorde, dann mache ich das sogar in der Regie, weil die ist groß genug. Oder man muss sich einen Raum dazu mieten oder ein anderes Studio mieten oder buchen, genau. Also in meinem Fall kann ich das quasi alleine abdecken.
Ja. Genau, und in Richtung Songwriting, wo würdest du da die Abgrenzung ziehen zum Produzenten?
Naja, die meisten kommen ja schon mit einem fixfertigen Song oder mit einer Songidee zumindest. Und wenn die schon passt, dann bitte lassen wir es doch so. Also ich bin der Letzte, der dann sich da aufdrängen möchte und sagt, na, das müssen wir jetzt anders umschreiben oder so. Ganz im Gegenteil, also ich bin immer froh, wenn die mit einer fertigen Idee kommen, weil dann weiß ich, wo die Reise hingeht.
Ja.
Das ist ja auch immer leichter für jemanden, der auch als Produzent agiert oder Recording-Ingenieur, wenn man wirklich, wenn eine Künstlerin kommt zum Beispiel und die genau weiß, wohin es geht und sagt, ich will den Song haben und Referenztracks vielleicht sogar mitnimmt und sagt, die Richtung würde ich es gern machen. Das ist natürlich super, weil dann weiß man, wo die Reise hingeht von Anfang an.
Ja. Und du kannst dich auch darauf einstellen.
Genau, ich kann mich darauf einstellen und mich vielleicht auch vorbereiten, in gewisse Sachen reinhören. Ja.
Ja.
Also auf jeden Fall ein einfacher Weg für mich sozusagen dann zu starten, das Ganze.
Ab wann macht es denn für dich Sinn oder wo würdest du sagen, ja, der Song ist soweit fertig genug, um damit hinzukommen, oder ab wann macht es für dich Sinn, sich an einen Produzenten oder zum Beispiel eben an dich zu wenden als Musiker?
Spannende Frage, weil ich lustigerweise gibt es von einer einfachsten Demo, die nicht einmal aufgenommen ist, sondern die spielen es mal im Studio vor, habe ich auch schon gehabt, bis zu, die kommen mit einer fast fertigen Produktion, wo ich mal sage, hey Leute, die Spuren können wir jetzt gemeinsam durchgehen und vielleicht ein bisschen was wegnehmen oder dazugeben und dann, aber das ist eh schon super gemacht, also warum es dann ändern wollen, ne? Oder vielleicht Kleinigkeiten ausbessern. Also da ist so viel drin oder gibt so viele Möglichkeiten von bis, jeder arbeitet da anders. Und ich glaube, darauf muss man sich aber auch einstellen können. Jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung braucht und sagt, okay, das könnte man vielleicht in die Richtung hingehen, probieren wir es mal so, schau her mal, ich hätte eine Idee. Manche haben ja vielleicht einmal in der Richtung vielleicht am Anfang gar keine Vorstellung. Wenn das ein neues Projekt ist, ein Newcomer ist, das dauert dann vielleicht auch den Sound zu finden. Aber ich glaube, die Zeit muss man sich auch nehmen. Das ist, ein Projekt darf auch wachsen und soll auch wachsen und darf auch Zeit in Anspruch nehmen.
Ich finde das immer so schön bei den Bands, die jetzt schon super berühmt sind oder so, sich von denen die allerersten Singles oder ersten Alben anzuhören und dann so mit denen in der Geschichte durchzugehen, was für eine Entwicklung da auch entsteht, wie oft eigentlich sich Sounds auch verändern und sich Richtungen vielleicht auch entwickeln.
Da gibt es total viele Beispiele davon. Ich finde, ein super Beispiel davon ist Maroon 5, das erste Album, This Love und so.
Ja.
Und jetzt volle R&B-Pop. Ja. Aber ich finde es trotzdem cool. Also mir gefällt das eigentlich alles, was die machen. Und das ist auch schön. Oder Coldplay, wie sich die verändert haben.
Voll.
Alles cool und alles legitim und gehört dazu.
Ja. Aber es ist total spannend. Und wenn man sich dann selber denkt, hey, ja, auch bei mir ist vielleicht irgendwann so eine Reise, wo sich die Leute denken, ja cool, ich kann bei der Entwicklung dabei sein. Jetzt ist halt gerade das Erste und dann wandert man weiter. Und das ist ja auch total schön, wenn man dann zum Beispiel länger mit jemandem zusammenarbeitet und diese Reise auch begleiten darf.
Voll, absolut. Also jemanden wachsen zu sehen, ist ja was Schönes. Und wenn man da Teil von dem Ganzen ist, umso besser. Ne?
Ja.
Man wächst ja selber auch, also ständig.
Absolut, und lernt Neues dazu und so weiter. Und das finde ich auch so schön, gerade auch bei der Arbeit, wie du es machst, glaube ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du ja da auch einfach immer sagst, hey, ich kann mich weiterentwickeln. Und
absolut.
Das.
Absolut. John Williams hat jetzt, glaube ich, gesagt, Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music. Und das finde ich total schön.
Das ist ein Mega-Zitat.
Ja, voll. Und genau das ist es, weil ich bin auch nur Teil dieses einer Reise oder meiner Reise und da kann man auch gar nicht am Ziel sein. Musik ist so vielfältig, man entwickelt sich ständig weiter, man lernt ständig weiter. Also,
ja.
Was gibt Schöneres eigentlich, oder?
Absolut.
Also in meinem Fall, also bin ich sehr, sehr glücklich und sehr froh, dass ich das machen darf, dass ich die Möglichkeit habe und genieße es, mich in diversen Musikrichtungen vorzubilden, was auch immer.
Ja.
Und es ist auch selber lustig, wenn ich mal alte Produktionen von mir anhöre und dann denkt man sich, ich würde das jetzt ganz anders machen. Und das sage ich in einem Jahr vielleicht über die jetzigen Produktionen auch wieder. Aber das ist auch gut so, man muss sich weiterentwickeln.
Voll, und das ist, glaube ich, aber auch ein Punkt, der für viele Hörerinnen und Bands und Musikerinnen da draußen relevant ist, So dieses, wann darf es fertig sein? Ja, es kann immer irgendwann anders oder besser werden. Aber irgendwo ist dann auch der Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist dieses Projekt für jetzt abgeschlossen. Und das klingt so. Und das ist ja auch eine Momentaufnahme.
Absolut.
Und ich glaube, das ist was, was es viel noch erschwert, irgendwie dann wirklich zu sagen, jetzt ist es fertig, weil damit ist es fertig.
Richtig, ja. Das ist ja gar nicht so leicht, glaube ich, für viele zu verstehen. Oder ich glaube, manchmal ist es auch blöd, umzudrehen, wenn man mitten in einem Prozess ist, wo man eigentlich nicht umdrehen kann oder nicht sollte. Weil manchmal geht sowas in eine Richtung und dann lässt man sich vielleicht verunsichern irgendwie und dann möchte man wieder was anderes. Irgendwann muss das Ganze fertig sein auch. Und ich glaube, wenn etwas zu lang dauert, dann zerkocht es. Dann wird das irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
Ja, es wird dann irgendwann nicht mehr besser, sondern nur mehr anders irgendwie.
Genau, es wird dann, besser wird es dann definitiv nicht mehr. Es wird dann irgendwie zerpflückt und ja, man verliert dann irgendwie den Fokus darauf.
Nein, aber ich finde das so schön, wie du das gerade beschrieben hast, weil so diesen Prozess von, ja, heute würde ich, oder in einem Jahr würde ich das von heute vielleicht ganz anders machen. Dieses Gefühl kennen sicher ganz viele Musiker auch, aber dass man das einfach auch als was Wertvolles, was Schönes, was Gutes betrachten kann.
Als Entwicklung betrachten. Und vor allem, es ist ja nicht nur im Musikbereich so, es ist ja in jeder Lebenslage so. Wenn man jetzt zurückschaut, na, ich hätte mich auch wahrscheinlich anders anzogen als in der Unterstufe.
Ja.
Also, ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich entwickelt.
Ja. Soll auch so sein,
Soll auch so sein. Genau. Also, nicht aufhalten lassen.
Aber mit der Entwicklung geht ja auch so dieses, ich habe vielleicht ein Ziel und ich stehe vielleicht ganz am Anfang und wie kann ich ein Ziel erreichen einher. Und was wir zumindest im Studio oft erleben, gerade mit Leuten, die ganz am Anfang sind, ist so dieser Instant-Wunsch, mit dem ersten Song möchte ich aber auch gleich zum Beispiel ins Radio. Mhm. Also das ist oft so eine Traumvorstellung von jungen Musikerinnen und Musikern. Wie siehst du das? Weil du bist ja als Produzent doch mit vielen Musikern unterwegs, die diesen Weg geschafft haben. Mhm. Hast da viel Erfahrung?
Ein bisschen.
Ja, aber deine Songs laufen durchwegs schon auch im Radio, viele?
Teilweise, nicht alle, um Gottes Willen, aber ja.
Genau. Und da ist für mich ein bisschen die Frage jetzt, oder da finde ich es so wertvoll, einfach dich zu fragen. Erstens, was antwortest du Bands, wenn sie mit diesem Wunsch kommen?
Dass sie im Radio gespielt werden wollen. Die Frage ist immer, in welchem Radio? Weil es gibt ja auch eine große Vielfalt. Es gibt im Italien ja Internetradios, die auch Acts spielen, junge Newcomer zum Beispiel oder so. Aber ich glaube, wenn man mal nur mit der Sache kommt, ich will im Radio gespielt werden, dann ist mir das irgendwie zu wenig. Mhm. Also deswegen mache ich keine Musik, damit ich im Radio gespielt werde, sondern ich mache Musik, weil ich das aus ganzem Herzen will, weil ich dafür brenne. Und wenn ich jetzt quasi nur Musik mache, ja, ich will schnell im Radio und dann will ich schnell berühmt sein und dann möchte ich das und das und das. So schnell geht's nicht. Es ist eine Entwicklung und es gibt so viele gute Beispiele. Ich sage Bilderbuch immer als Beispiel. Ich glaube, die haben 14 Jahre gebraucht, bis das wirklich so Vollgas gezündet ist. Und es ist einfach großartig, was die machen. Es ist einfach fantastisch. Und es entwickelt sich ja auch dann. Aber wenn man von vornherein rein hingeht mit der Einstellung, okay, ich möchte das jetzt im Radio gespielt haben, dann, ich glaube, dann beschränken sich auch manchmal ein bisschen. Klar kann man das im Hinterkopf halten und klar wollen wir alle im Radio gespielt werden, weil das ist da, wo man die Reichweite generiert. Oder zumindest ein Teil der Reichweite. Mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Radiostationen, sondern es gibt ja Social Media und TikTok und wie das ganze Zeug heißt. Da kenne ich mich zum Beispiel viel zu wenig aus. Also ist auch nicht mein Aufgabengebiet. Ja. Ich bin Musikproduzent, ich bin kein Social Media Marketing Stratege. Das bin ich einfach nicht. Und da muss ich auch sagen, Leute, sorry, da müsst ihr euch wirklich einen anderen suchen, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Weg vom Social Media zum Beispiel. Und Radio, es gibt halt Radiopromotoren, es gibt Leute, die dich unterstützen können dabei. Aber zuerst konzentrieren wir uns mal auf die Musik, würde ich sagen. Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, ja, ich möchte das unbedingt auf Ö3 gespielt werden. Das ist schwierig. Das ist irgendwie der falsche Weg, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so, ja. Und gleichzeitig auch diese Ehrlichkeit dann zu haben und zu sagen, hey, fangen wir doch bei der Musik an.
Genau, fangen wir wirklich beim Song an. Genau. Und konzentrieren wir uns mal wirklich darauf, dass der richtig gut wird. Und dann, wenn ein Produkt gut ist, dann findet es doch eh den Weg. Also ist meine Meinung. Aber dass das nicht der einzige Schritt ist, dass man sagt, man nimmt einen Song auf und das war's dann, so ist es halt auch nicht. Der Weg fängt erst an bei dem Ganzen. Zuerst brauche ich mal ein gutes Produkt. Also das ist ja, das fängt ja schon an mit dem, fängt ja wirklich mal mit dem Song an. Ist das ein guter Song? Und dann fängt ja erst der ganze Prozess an zu wirken, zu arbeiten. Dann geht man vielleicht zu einem Produzenten, der sucht sich dann Musiker aus, die das einspielen oder spielt selber ein oder produziert das. Und das ist ein Schritt nach dem anderen. Und erst dann, wenn der Song wirklich gut ist und dann wirklich was Handfestes da ist, dann kann man ja auch erst damit arbeiten.
Ja.
Dann gibt es Radiopromotion, die man machen kann. Da gibt es eigene Leute dafür, Management, die dann dafür zuständig sind oder im besten Fall helfen können, dann irgendwie den Song groß zu machen, ins Radio zu bringen, was auch immer. Aber es ist nur ein ganz ein kleiner Teil, dass man mal wirklich sagt, okay, zuerst konzentrieren wir uns auf den Song und dann geht das Ganze erst los. Aber das muss passen,
ja,
weil das ist die Basis von allem.
Auf was legst du da Wert? Was macht für dich so einen guten Song aus? Eine gemeine Frage.
Das ist eine sehr gemeine Frage. Vor allem ist es auch schwer, relativ schwer zu beantworten, ja, weil erstens ist es sehr subjektiv alles. Ich höre sehr viele Stile, ich höre so viel Musik, die in Österreich überhaupt nicht bekannt ist und trotzdem finde ich es fantastische Musik. Und deswegen, ich glaube, die Leute begehen einen Fehler. Die sehen ein Produkt und sind, boah, das spielt zum Radio, das muss ja gut sein. Das sagt auch noch nichts aus über einen Song, über eine Band oder was auch immer. Also hört das, was euch gefällt und nicht, weil es jetzt gerade bekannt ist oder ein TikTok-Trend ist oder was, ist es deswegen gut. Da tue ich mir ganz schwer mit solchen Beurteilungskriterien, weil wer bestimmt, dass das dann etwas gut ist, wenn es berühmt ist?
Ja.
Somit, ja, es gibt sehr viele österreichische Acts, die überhaupt nicht bekannt sind, die ich extrem großartig finde. Und deswegen ist der Song trotzdem gut. Ein guter Song ist immer ein guter Song, auch wenn er jetzt nicht bekannt ist.
Absolut.
Und ja, ich glaube, da machen wir ein bisschen den Fehler zu beurteilen, okay, wo ist der Song, wie viele Streams hat er auf Spotify, wie viele Stationen wird er gespielt, wie viele YouTube-Klicks oder TikTok-Aufrufe hat er. Aber wenn das ein Kriterium ist für gute Musik, dann möchte ich da nicht dabei sein.
Mhm.
Das ist zu wenig. Wie hat die Band geheißen? Die hat einmal gesungen, How many likes is your life worth?
Ja.
Und wer war denn das? Keine Ahnung. Sehr bekannte Band. Und da habe ich gedacht, die Zeile gefällt mir, weil es wird nur mehr auf Klicks geschaut, es wird nur mehr auf Aufrufe geschaut. Ja. Und das ist zu wenig. Also deswegen bin ich nicht Musiker geworden.
Weil es um die Musik geht, ne?
Weil es um die Musik geht. Ich habe dafür gebrannt und es gibt nach wie vor nichts Schöneres, ja, für mich. Ich bin nicht Musiker geworden, damit ich jetzt, keine Ahnung, irgendwem gefalle oder ja, das ist dann von allein gekommen oder man entwickelt sich dann vielleicht in eine Richtung hin und ich bin Pop-Produzent, ja, und ich liebe Popmusik. Aber ich glaube, zuerst muss man mal wirklich für etwas brennen und sich wirklich mal auf die Musik konzentrieren, auf den Song selber. Alles andere kommt danach, aber die Basis ist immer der Song, würde ich sagen. Meine Einstellung dazu. Vielleicht sehen das Leute anders, aber das ist mein Zugang zu dem Ganzen.
Ja, aber ich finde, es klingt auch einfach sehr vernünftig und sehr logisch. Weil wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, hey, ich möchte ins Radio, da ist ein Produzent, der sagt, ja gut, dann gib her, der dreht alles so, wie es gerade Markt und Trend und überhaupt konform ist.
Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann gespielt wird.
Genau, das heißt dann erstens nicht, dass es gespielt wird und zweitens erkennt man sich vielleicht selber auch gar nicht mehr wieder in dem Song.
Voll. Und oder dass zum Beispiel, es gibt immer so viel Mythen, es darf kein Gitarrensolo drin sein, weil dann spielt es irgendeine Radiostation nicht. Aber das stimmt ja nicht.
Ja.
Wenn das gerade erfolgreich ist und richtig Rock'n'Roll ist, natürlich wird das gespielt, wenn das die Leute hören wollen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, sich von Grund auf zu verbiegen. Klar gibt es gewisse Spielregeln, wenn man jetzt vielleicht in irgendeinem Chart-Sender platziert werden möchte, da gibt es halt gewisse Minutenanzahl, die halt nicht überschritten werden darf. Darauf kann man achten.
Mhm.
Und natürlich gibt es den Produktionsstandard, der passen muss, würde ich auch sagen, zum gewissen Grad. Aber selbst das eigentlich, wenn man sich dann denkt, wie Born in the USA teilweise recorded ist, wie verstimmt die getan sind und es ist trotzdem so eine gute Nummer.
Ja.
Ja, am Ende ist es wieder der Song. Also es führt alles wieder zurück auf den, wie gut ist der Song.
Also ich frage dich jetzt einfach auch aus Interesse, weil wir natürlich auch oft mit den Fragen konfrontiert sind und gleichzeitig wir halt noch nicht so im Radio jetzt laufen haben. Also nur in Online-Radios, aber jetzt nicht in den großen Radiostationen.
Nicht in Landesstudios,
genau,
zum Beispiel.
Genau. Und da ist für mich dann schon auch so der Punkt, wo wir halt oft einmal sagen, jetzt einfach von dem, was wir so mitbekommen, es ist einfach auch wichtig, dass ihr eine Fanbase habt, die sich euch wünscht und die das hören
natürlich,
möchte, was ihr macht.
Klar.
Inwieweit spielt das deiner Erfahrung nach eine Rolle? Wie ist die Band sich schon etabliert im Vorhinein?
Ich glaube, dass das generell eine der wichtigsten Dinge ist, dass man einfach Leute hat, die Musik taugt, weil die kommen dann auch zum Konzert und das ist für mich doch immer der schönste Beweis dafür,
ja,
wenn man Konzerte spielt, die voll sind, wenn da Leute stehen, denen das wirklich gefällt. Also das ist dann, finde ich, fast noch mehr wert.
Absolut.
Also wenn man, gibt ja auch viele Bands, die gar nicht im Radio laufen oder die aber trotzdem eine Fanbase haben, und das ist doch, das ist fast noch mehr wert, oder?
Weiß ich nicht. Für mich auch, aber es ist halt einfach, weil der Wunsch oft kommt und so, und diese Frage und dieses, ja, ich weiß nicht, einfach so dieses, das ist immer noch so viel wert für viele Menschen oder so diese, das ist das Ziel, kommt mir vor.
Ja, ja, natürlich. Und Radio ist immer so ein Hauptziel, aber selbst, das habe ich auch schon noch erlebt, selbst wenn dann ein Song gespielt wird im Radio, dann dauert das ja trotzdem, bis das mal überhaupt bekannt ist. Oder vielleicht wird es dann zu Zeiten gespielt, wo es wenig Leute hören.
Ja.
Und deswegen sich dann nur auf einen Punkt zu konzentrieren, ist halt einfach zu wenig. Da sieht man wieder, wie groß dieses ganze Ding ist eigentlich und wie viel da dran hängt an einem Song, an einer Single. Aber sich dann nur auf Radio zu fokussieren, ist dann zu wenig. Ich glaube, eine Fanbase aufzubauen, ist wahrscheinlich das Beste von dem Ganzen überhaupt.
Ja.
Dass Leute gibt, die das wirklich hören, die dann vielleicht auch sogar anrufen dafür, aber die dann vor allem zu den Konzerten kommen, weil da sieht man dann wirklich, was los ist.
Absolut.
Das ist dann die Wahrheit, sozusagen. Ja.
Wie läuft so ein Prozess dann bei dir konkret zum Beispiel?
Wenn jemand kommt mit einem Song zum Beispiel. Genau. Newcomer oder schon etablierter Künstler?
Arbeitest du mit beiden prinzipiell schon?
Ja, natürlich, ja. Klar. Sowieso.
Dann fangen wir mit einem Newcomer an, weil unsere Hörer und Hörerinnen sind ja primär Newcomer und Leute, die sich gerade umschauen und gerade etablieren.
Mhm.
Wie schaut so ein Prozess bei dir aus?
Zuerst möchte ich die Person kennenlernen, die hinter dem Projekt steht. Ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Wie tickt derjenige, was auch immer. Kommt man mit den Leuten überhaupt klar? Also es muss sich eine gewisse Chemie auch entwickeln, weil man verbringt dann doch sehr viel Zeit im Studio und nimmt dann sehr viel. Worüber singen die Leute? Die Leute singen über persönliche Erfahrungen. Das heißt, man ist irgendwie Teil eines sehr persönlichen Prozesses, glaube ich. Und dem sollte man sich auch bewusst sein. Die Leute kommen dann, die fangen dann auf einmal über Dinge zu reden. Es entwickelt sich vielleicht sogar eine Freundschaft. Man ist Teil eines sehr privaten Prozesses einfach. Also ich würde sagen, man muss sich sehr auf das ganze Thema einlassen, auf die Person und dann auch versuchen rauszufinden, wo die Reise hingehen soll. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, ich mache jetzt, habe ich auch schon erlebt, ich mache jetzt die Musik nicht, weil ich damit irgendwo hin will, sondern weil das einfach raus muss.
Ja.
Weil das ein Teil von einem Verarbeitungsprozess ist vielleicht. Habe ich auch schon erlebt. Für die ist das wie eine Therapie. Aber habe ich alles schon gehabt. Da ist völlig egal, was mit dem Song passiert, das hat einfach raus müssen. Und das war dann abgeschlossen für die Person. Voll spannend eigentlich.
Ja, aber es ist ja Musik. Es ist auch eine Therapieform, ne? Also es gibt ja Musiktherapie auch.
Absolut,
und so weiter.
Ja. Aber ich bin kein Musiktherapeut, das möchte ich jetzt absolut. Ganz wichtig zu sagen, da gibt es wirklich Fachpersonal dafür. Also.
Absolut, absolut, aber trotzdem ist es, glaube ich, das erleben wir auch oft, wenn so die Leute das erste Mal dann ihren Song aufgenommen hören und so im ersten Mix oder so und dann plötzlich kullern die Tränen und so dieses, es ist geboren, irgendwie seit 10 Jahren steckt das in mir und jetzt ist es wirklich da und diese Erleichterung und diese Emotionen mitzuerleben. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade sagst, so dieses, viele Menschen, denen geht es auch gar nicht darum, berühmt zu werden oder weiß Gott was zu erreichen, sondern das ist einfach ganz tief drinnen und muss raus.
Musiker zu werden und berühmt zu werden, ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz.
Ja.
Da wartet man wieder beim ursprünglichen Thema. Ne? Man muss dafür brennen und man soll es einfach machen, weil man es gern hat, weil man dafür alles geben wird. Aber nicht jetzt zum ersten, ich mache jetzt Musik, damit ich berühmt werde. Ich glaube, das ist generell in allem, was man tut, oder? Wenn man es gut macht, wenn man es gern macht, dann stellt sich vielleicht der Erfolg, oder vielleicht auch nicht, von alleine ein. Aber ja, immer die Musik im Vordergrund.
Gut, also du hast die Person kennengelernt.
Ja, okay, danke. Ich habe jetzt die Person kennengelernt. Dann hören wir mal natürlich ins Demo rein, weil irgendeine Form von Demo soll es natürlich geben. Und in weiterer Folge natürlich dann auch, wie ich sage, okay, wo willst du vom Sound überhaupt hin? Hast du da schon genaue Vorstellungen oder arbeiten wir gemeinsam daran? Gerade bei Newcomern ist es vielleicht so, dass man da am Anfang noch wenig Vorstellung hat, wohin die Reise gehen soll. Ich glaube, es ist auch immer gut, den eigenen Sound zu forcieren, weil ich glaube, es ist schwierig, wenn man sagt, ja, ich würde gerne wie die Dua Lipa klingen. Die gibt es halt schon und die ist fantastisch. Und ich glaube, den eigenen Weg zu finden ist vielleicht der längere Weg, aber vielleicht der nachhaltigere auch. Und da kann man als Produzent natürlich helfen. Und deswegen ist es auch eine große Verantwortung eigentlich, die man hat, diesen Sound zu finden für die Person, dass das dann passt. Es dauert vielleicht auch manchmal. Da wäre man wieder beim Entwicklungsprozess. aber das ist auch Teil der Produzentenarbeit, die ganz, ganz wichtig ist, den Sound zu finden.
Wie machst du das?
Wie mache ich das? Das kommt ganz darauf an, wie die Vorstellung desjenigen ist. Also, um ein Beispiel zu nennen, der Rainer war ja auch schon bei euch in der Show, mit dem bin ich schon lange befreundet und machen wir schon sehr lange Musik gemeinsam. Und da ist die Reise klar, wo es hingeht. Da wissen wir beide, okay, das sei oldschool, vintage-mäßig, da ist die Linie vorgegeben. Ja. Und das wollen wir dann absichtlich auch so machen. Auch, weil wir wissen natürlich, dass das jetzt keine radiokonforme Musik ist, wie wir es machen. Wir wollen es halt aber so machen, weil wir das Projekt in der Richtung sehen und weil wir beide auf diese Musik stehen. Oldschool, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, was auch immer. Und da ist halt auch wieder nicht, da ist halt einfach der Fokus auf wieder auf den Song und überhaupt nicht aufs, wir müssen jetzt in dem Radio gespielt werden oder so, sondern einfach, wir wollen Musik machen.
Ja.
Und beim Newcomer ist das halt eben noch wichtiger, weil wenn man da weniger Erfahrung hat, dann muss man da ganz vorsichtig sein. Nicht, dass man dann denjenigen in eine Nische drängt, wo er gar nicht hin will vielleicht, ne?
Und der traut sich vielleicht nichts sagen oder weiß es selber noch nicht.
Ja,
oder
es ist genau.
Komisches Gefühl und.
Genau, also ja. Wenn man, desto klarer die Fragen sind oder präziser, desto mehr kann man da einwirken auch. Aber es ist ein Prozess.
Das Ganze gestaltest du den dann mit dem Musiker oder der Musikerin gemeinsam oder gibst du Ideen vor oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich gebe schon Ideen vor, aber ich bin keiner, der sie absegnet und sagt, das muss jetzt so sein, weil es nicht um mich geht. Ich versuche nur die Idee weiterzuentwickeln. Klar gibt es Sachen, wo ich sage, okay, wenn jetzt etwas zum Beispiel nicht einfach falsch gespült ist, dann sage ich natürlich, um Gottes Willen, das geht sich nicht aus. Oder sag, hörst du ja nochmal drüber, bist du sicher, dass du das so machen willst. Da muss man natürlich schon auch die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, so geht es auch nicht vielleicht. Aber dem Ganzen Zeit zu geben und dem Ganzen Raum zu geben, dass die Person sich entwickeln kann. Genau. Vielleicht auch gewisse Wege vorgeben, indem man sagt, okay, schau mal, hören wir uns mal den Song an, gefällt er der? Oder findest du cool, was der etablierte Act schon macht? Oder sich da vielleicht ein bisschen was abschauen. Das kann man schon machen.
Mhm.
Aber und dann versuchen wir es eigenes draus zu schaffen. Ja. Das wäre der Idealweg. Also ich glaube, es ist falsch, wenn man sagt, wenn jemand zu mir kommt, ich will jetzt die nächste Taylor Swift werden, dann würde ich sagen, Leute,
die gibt's halt schon.
Erstens gibt es die schon und zweitens, das ist Top-Liga. Ich meine, schwierig.
Ja.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass in Zeiten von sozialen Medien glauben die Leute auch immer, jetzt werde ich Influencerin oder was auch immer oder versuche dann, wenn ich jetzt diese Anzahl von Aufrufe habe, es ist einfach nicht so leicht, wie man glaubt. Es ist wirklich, es ist ein Prozess und es ist wie alles im Leben. Es dauert seine Zeit, wenn man es gut machen will. Und das ist einfach viele Jahre an Schweiß, an Arbeit, die man investieren muss. Aber so geht es allen Berufen in Wahrheit, oder?
Ja,
und wenn absolut. Man etwas gut machen will, dann muss man sich einfach damit beschäftigen und dem Ganzen Zeit geben. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach auch nicht aufzugeben, wenn es einmal am Anfang nicht so läuft, weil zu 99% ist der erste Song nicht im Radio. Es gibt wenig Ausnahmen. Sicher, es gibt immer Ausnahmefälle, wo dann auf einmal wirklich etwas schnell viral geht. Aber selbst wenn dann, okay, dann ist jetzt ein Song total bekannt
und
dann musst du aber nachlegen.
Ja.
Okay, was machst du denn dann? Deswegen, es ist nicht immer so leicht.
Also ich frage jetzt einfach rein hypothetisch und versuche mich in unsere junge, fiktive, neue Band, die wir oft als Beispiel in unseren Podcast nehmen, hineinzudenken, die jetzt bei dir war.
Ja.
Und einfach vorher noch nicht wirklich gewusst hat, wo soll die Reise soundtechnisch hingehen und sich dann auch nicht wirklich sagen trauen hat und erst nach einigen Wochen, Monaten kommen es drauf, ja eigentlich fühlen wir uns da nicht zu Hause zum Beispiel oder das ist jetzt nicht das, wie wir weiter klingen wollen.
Ja. Ist auch schon passiert, kommt auch vor.
Wie kann die Band das dann ansprechen, deiner Meinung nach, weil was wir halt oft erleben oder hören irgendwie ist, jetzt nicht von dir aus dem Studio kommend, bitte nicht falsch verstehen, sowas möchte ich auf keinen Fall in die Welt setzen. Sondern eher so, ja, wir waren wo und dann haben wir uns zum Beispiel nicht mehr wiedergefunden in dem Song, wir wollten den dann nicht mehr veröffentlichen oder da ist der Produzent so über uns drüber gefahren und hat einfach Songparts verändert und irgendwie Sachen hinzugefügt, ohne das abzusprechen und wir haben uns in dem Lied einfach nicht mehr gesehen.
Okay.
Was uns halt immer sehr betroffen macht, wenn wir sowas hören und so wie ich dich kenne, macht dich sowas auch betroffen, weil das, glaube ich, weder von dir noch von uns die Herangehensweise ist. Was würdest du Bands raten, mit solchen Themen auch dem Produzenten gegenüber umzugehen?
Also wichtig ist einmal offen zu kommunizieren. Ich glaube, und das ist auch ganz wichtig, auch zu sagen, probieren wir es doch anders, weil das ist gefällt mir jetzt vielleicht nicht oder ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und das ist ja auch völlig legitim. Ich glaube, dass die Leute oft so ein falsches Schamgefühl haben, jemanden mitzuteilen, das ist jetzt nicht die Richtung, die ich gern hätte. Das heißt, das ist ja nichts Persönliches. Ich nehme das auch überhaupt nicht persönlich, weil das kann ja auch passieren, dass ich jetzt zum Beispiel eine falsche Vorstellung habe, wie ich so eine Band haben möchte. Und ich glaube, dass diese offene Kommunikation ist halt ganz, 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 ganz wichtig. Und es gibt auch vielleicht Leute, mit denen es nicht so harmoniert. Das meine ich jetzt gar nicht böse oder negativ, sondern einfach manchmal macht es halt nicht Klick und dann muss man vielleicht sagen, hey, ich bin vielleicht der Falsche. Und das ist auch keine Schande.
Ja.
Und das ist von beiden Seiten okay. Wenn die Band sagt, sorry, ich glaube, du bist der falsche Produzent für uns, nicht böse gemeint, nichts Persönliches, aber ich zum Beispiel würde auch nie eine Metalband produzieren, weil ich einfach nicht der Richtige dafür bin. Dafür höre ich viel zu wenig Musik in die Richtung. Oder, keine Ahnung, oder auch eine Jazzband vielleicht. Ich habe das zwar irgendwann mal gelernt auf der Uni, Jazz, aber dafür bin ich viel zu wenig in der Materie drin. Da müsste ich auf Kollegen verweisen und sagen, okay, dann habe ich, da gibt es bessere Leute als mich.
Ja.
Und ich glaube, man sollte schon wissen, auch was man kann oder wo man seine Expertise abgeben kann, wo nicht. Aber es ist keine Schande, wenn man da mal nicht klarkommt. Ganz im Gegenteil, ich finde das immer so schade, dass man dann vielleicht auch irgendwie einen Kontakt verliert dadurch oder dass man dann nicht mehr redet, weil es ist ja nichts Persönliches.
Ja.
Das darf man nie vergessen. Und das ist aber, glaube ich, generell ein Problem unserer Zeit, dass wenn man versucht, konstruktive Kritik zu geben oder zu sagen, ich glaube, das geht gerade in eine falsche Richtung, dass viele das sehr persönlich nehmen und dann glauben, das ist eine Beleidigung und die nehmen das dann ganz ernst und brechen dann jeglichen Kontakt ab. Mhm. Gibt es ja dann auch wirklich, die sich zerstreiten mit dem Produzententeam oder umgekehrt. Und das finde ich dann immer schade. Es ist Kopf auf Holz noch nicht vorgekommen, dass ich mich wirklich im Schlechten von einem Projekt getrennt hätte. Bis jetzt noch nicht, ich muss mir kurz überlegen. Es hat sicher schon Sachen gegeben, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich euch nicht mehr helfen. Das hat es auch gegeben. Oder vielleicht von der Person aus, die sagt, okay, nein, ich möchte mich ein bisschen weiter umschauen, andere Produzenten, ist auch völlig okay. Wer bin ich zu bestimmen, zu wem du gehen sollst?
Ja.
Und ich glaube, wenn man von Anfang an mit offenen Karten spielt, ist das schon gut so. Und das schadet auf gar keinen Fall.
Absolut. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den du vorher gesagt hast, das erste Kennenlernen. Einfach mal schauen, wer ist denn die andere Person? Wie arbeitet die andere Person? Was wünscht sich die Band, aber auch für die Band oder die Musikerin oder den Musiker die Möglichkeit, dich als Produzenten kennenzulernen, einmal zu spüren, hey, wie fühlt sich's an, mit dir zu plaudern, einen Kaffee zu trinken.
Absolut, und das ist auch wichtig.
Einfach, genau.
Ich genieße immer die Zeit mit Leuten, mit Freunden, mit Kollegen. Einfach, wenn man sagt, man macht Pause, setzt sich auf die Terrasse, trinkt einen Kaffee, redet über ganz was anderes. Und das ist auch so wichtig, die Pausen zu machen, auch zwischen den Aufnahmesessions oder Mixing-Sessions oder was auch immer dann kommt. Oft, es ist auch, wenn man dann zu lang an etwas arbeitet, dann verliert man sich auch manchmal in Dingen. Oder wie oft ist das schon vorgekommen, dass man sagt, boah, jetzt habe ich die Suppe, den am nächsten Tag hört man sich an und denkt man sich, was ist denn da passiert? Das haben wir doch alle schon erlebt und deswegen, da muss man dann auch selber dran sich an der Nase hängen und sagen, okay, lass uns gut sein für heute, hören wir morgen wieder in den frischen Ohren rein oder wenn man merkt, heute geht einfach nichts mehr, weil man müde ist oder so, dann trinkt man noch einen Kaffee und lass uns gut sein für heute.
Ja, absolut.
Das ist ganz wichtig.
Und auch ein Punkt, den du vorher gesagt hast, den ich jetzt auch noch einmal ein bisschen hervorheben möchte, ist, dass du gesagt hast, ja, du bist einfach Produzent für Pop, das ist dein Genre, alles was herumliegt wahrscheinlich noch.
Pop-Rock würde ich sagen, also alles was in das reingeht. Ich arbeite auch mit einer Künstlerin im EDM-Bereich, also Electronic Dance, das mache ich auch noch gern, weil ich selber auch auflege.
Ja.
Das macht mir irrsinnig Spaß, weil ich auch die Musik irrsinnig gern höre, aber ich habe definitiv auch Bereiche, wo ich sage, Punk, nicht deins, Hard Rock. Hard Rock vielleicht noch eher, aber alles, was dann zu Metal-mäßig wird, da bin ich einfach der Falsche und da habe ich auch gar nicht die Ressourcen dafür, dass ich sage, ich nehme jetzt ein Schlagzeug so in der Form auf, wie es natürlich gehört in dem Bereich.
Ja.
Da bin ich dann einfach der Falsche.
Aber das ist, finde ich, was einfach auch urwichtig ist und was man sich auch einfach als Band auf der Produzentensuche einfach ein bisschen merken kann. Wenn jemand sagt, ich kann alles produzieren, wäre ich persönlich schon ein bisschen vorsichtig.
Es mag Leute geben, die das können.
Natürlich.
Gibt immer Ausnahme. Ich bin es nicht. Ich kann es nicht.
Und ich finde, das ist bei uns so schön. Also in Neustadt gibt es lustigerweise irrsinnig viele Tonstudios, Produzenten und so weiter. Wir sind da einfach gefühlt ein ziemliches Nest.
Ja, es stimmt. In Neustadt gibt's schon, es tut
ist
sich was.
Doch einiges los und es ist voll cool. Und
teilt sich aber gut auf, würde ich sagen.
Genau, oder? Und das ist das, auf was ich hinaus will irgendwie, weil wir haben ja jetzt diesen Tontechnik-Stammtisch, also Tonstudio-Stammtisch nennen wir es, wo eben du bist und der Christian Zierhofer und die Tanja von Stella Musica und der Stefan von Franz Records und der Markus von MH Studios und wir von Roadtrip Music und so weiter.
Ja.
Und das ist einfach richtig cool, weil jeder von uns, natürlich haben wir Überschneidungen, aber so prinzipiell hat schon jeder seinen Bereich irgendwie, wo man sich dann einfach, wenn man sich kennt, auch geil unterstützen kann.
Mhm.
Und wo es dann einfach auch passieren kann, dass wenn bei uns jemand zum Beispiel anklopft wegen einer Popproduktion, wir sagen, mal bitte geh doch zum Schuldi weiter, der ist, da bist besser aufgehoben.
Geh eine Gasse weiter.
Genau, klopf an der Nachbartür.
Umgekehrt ist es natürlich genauso.
Genau.
Aber ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da zusammenarbeitet, weil die Musikerbubble in Österreich ist nicht die größte und es ist ein Miteinander, ist immer besser als mit den Ellbogen. Ne?
Absolut. Und das ist genau das, was wir mit Backstage Café auch wollen, unter den Professionisten, unter den Musikern und so weiter, einfach ein gemeinsames Learning, ein gemeinsames Wachsen. Und damit sind wir wieder am Anfang der Folge irgendwie.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, das, worum es geht. Und wo Musik dann auch wirklich leben kann, wenn man dafür brennt, wenn man sich dann nicht um Konkurrenzkampf sorgen muss, sondern einfach weiß, hey, geil, da sind so viele Leute, die sich mit einem freuen, die einem helfen, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das macht es dann irgendwie so besonders.
Absolut, ja. Und es lenkt ja auch extrem ab, wenn man schon so reingeht, oh, wer könnte mir da was wegnehmen? Das ist der falsche Zugang irgendwie,
ja.
Zu allen Dingen.
Ja.
Ich glaube, es ist generell, ich glaube, wenn man mehr als wir denkt, als ich glaube, das ist... Ja, wahrscheinlich, gut, das geht jetzt ins Philosophische schon, aber
macht ja nichts.
Ich glaube, das ist nie der falsche Weg.
Voll.
Und ich glaube, es ist für alle ein Platz da, wenn man nur ein bisschen voneinander schaut.
Und gleichzeitig auch hin und wieder hilft es ja auch sogar mehr, vorher an den anderen auch zu denken und einfach mal was zu geben.
Absolut.
Und dann irgendwann wird jemand dann an einen selber denken.
Genau. Schön gesagt.
Jetzt sind wir schon sehr ins Philosophische gerutscht, aber jetzt wieder zu den harten Tatsachen der Musik sozusagen.
Ja.
Du hast jetzt immer wieder darauf verwiesen, dass in Wirklichkeit viel wichtiger als irgendwelche Radio-Streams und Kurzzeitgeschichten das Live-Spielen ist.
Mhm.
Und du selber bist ja auch live ganz viel unterwegs. Und da würde es mich jetzt interessieren, machst du auch für die ganzen Live-Shows, bei denen du unterwegs bist, die Arrangements, dann verändert sich das zum Studio? Inwieweit ist die Arbeit vielleicht eine andere als Produzent oder Musiker, wenn man live unterwegs ist als im Studio?
Ist definitiv was anderes und es gibt ein paar Acts, wo ich die musikalische Gestaltung übernehmen darf. Also MDs nennt man das so, Musical Director, sagt man im Englischen dazu. Kapellmeister heißt es bei uns. Und,
aber ohne Taktstock in deinem Fall.
Genau, ohne Taktstock mit zwei Keyboards. Genau, und zum Beispiel im Fall von Thorsten Einarsson, den kennt man in Österreich, denke ich. Da mache ich gemeinsam mit dem Schlagzeuger, mit dem Lukas Rausch, die Live-Arrangements. Und das ist immer extrem spannend, weil wenn man vom Studio das Ganze dann auf die Bühne bringt, was macht man anders? Und da sammelt man natürlich von den Produktionen die ganzen Stems, also die ganzen Spuren kriegt man dann zugeschickt. Da gibt es ja viele andere Produzenten, die mitarbeiten. Ich bin ja nicht der Hauptproduzent vom Thorsten. Ich habe schon einiges gemacht, aber es gibt sehr viele andere und sehr viele gute Produzenten, die mit ihm arbeiten.
Spannend, das heißt, er arbeitet eigentlich als ein Musiker mit vielen verschiedenen Produzenten.
Genau,
oder
das
wie?
Ist im Pop irgendwie auch mittlerweile fast üblich geworden.
Mhm.
Es gibt ein paar Ausnahmen, aber in seinem Fall funktioniert das sehr gut. Da gibt es zum Beispiel einen Norweger, mit dem er ein Album gemacht hat. Mit dem habe ich auch, da haben wir uns immer wieder ausgetauscht, da habe ich sehr viele Keyboards gespielt für das Album. Oder mit österreichischen Produzenten. Dann mache ich wieder was vielleicht für ihn. Oder beim letzten Album hat zum Beispiel die Band einen ganzen Song auf dem Album gemeinsam produziert mit ihm. Das war richtig cool. Das war der Song Teardrops and Confetti Guns, wie der namensgebende Albumtitel. Da bin ich auch Teil des Songprozesses gewesen. Und das war richtig cool, weil das ist halt eine ganz andere Energie, wenn dann die ganze Band auch dran arbeitet. Weil die Band das dann Ganze auch live spielt.
Ja.
Und da war man jetzt wieder beim Thema. Ich mache mir dann auch sehr viele Gedanken, wie etwas live umgesetzt werden kann überhaupt. Weil ich will ja live nicht die Nummer XY spielen, die mit 2 Minuten 30 funktioniert im Radio, sondern da bauen wir dann zum Beispiel ein Solo-Teil ein oder irgendwelche Publikumsteile. Und da muss man sich auch Gedanken machen, wie man was umsetzen kann. Auch. Und da hilft es mir extrem, dass ich halt vom Instrument komme. Und das funktioniert dann auch so, dass der Lukas Rausch, unser Schlagzeuger, dann auch zu mir kommt ins Studio und dann dann ist ein Handycall mit dem Thorstein, wir gehen die Settles durch zum Beispiel und planen dann gemeinsam. Er ist auch sehr involviert immer, was sehr praktisch ist, weil er auch natürlich Ideen hat. Und
ja, und sein Name halt hauptsächlich draufsteht. Ne?
Natürlich, irgendwie. Also absolut.
Ist ja sein,
es geht ja, ist
nach
ja sein
außen
Projekt.
Seine
natürlich,
Musik. Ne?
Absolut, ja. Und dann geht es darum, eine Show zu gestalten. Und jetzt haben wir im Frühjahr eine Tour gehabt, die war richtig, richtig cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und da haben wir auch sehr viel Arbeit und sehr viel Probezeit damit verbracht, einfach die Songs so zu gestalten, zu verlängern, Soli einzubauen, Publikumsteile etc. so vorzubereiten, dass das dann eine 90-minütige Show wird, wo es nicht langweilig wird.
Ja.
Einen Akustikteil haben wir zum Beispiel eingebaut, dass die ganze Band in die erste Reihe sozusagen vorrückt auf die Bühnenkante und dann alles, Kapella ist das falsche Wort, Unplugged ist auch das falsche Wort.
Instrumental.
Aber Instrumental. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Da gibt es dann nur einen Klaviersound. Ja. Es gibt eine Akustikgitarre, dass man dann den Song Very Stripped Down sozusagen performt. Und das war zum Beispiel ein Teil der Show. Das war ein Show-Element. Aber das ist wiederum nur ein Teil des Ganzen, weil es geht ja dann, das Ganze geht ja dann weiter wieder zur technischen Seite. Dann, was macht der FOH draus? Mhm. Wir haben einen unglaublich guten Lichttechniker mitgehabt bei der Tour. Der Manfred Nikitzer, das ist ein absoluter Hero.
Ja.
Der fährt gerade mit den Scorpions in Amerika herum. Also der ist wirklich cool. Und das war halt fantastisch, da mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das Ganze gibt dann ein Gesamtbild, ne? Also in dem Fall, ich bin nicht ein Baustein von diesem ganzen System und es funktioniert aber nur gut, wenn alle zusammenarbeiten, wenn alle mithelfen. Und es ist aber, ich bin da sehr dankbar, wenn ich dann Teil dieses Prozesses sein darf, weil sich das dann so schön fügt. Und das war, ja, wenn man dann wirklich Spaß hat oder auf der Bühne, wenn man dann merkt, okay, erste Show und dann werden vielleicht noch Kleinigkeiten angepasst, die Songreihenfolge noch verändert, wenn man sagt, okay, das könnte man, da war ein bisschen vielleicht zu viele ruhige Nummern, da tauschen wir das aus.
Mhm.
Aber das funktioniert Gott sei Dank in dem Fall sehr, sehr gut, weil alle sehr involviert sind in das Projekt. Und auch weil vom Künstler extrem viel selber kommt.
Ja.
Der weiß genau, was er haben möchte. Und das ist halt ultra, ultra cool für mich, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Macht unglaublich viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Vor allem, ich finde es einfach urspannend, dass du sagst, hey, ihr produziert die Songs im Studio, aber du schaust dann nachher nochmal extra, was kann man live alles ändern.
Genau.
Weil das ist, finde ich, auch ein Tipp, den man auch einer Band, die jetzt vielleicht sich noch keinen Produzenten in der Form leisten kann, geben kann. Wenn ihr Live-Konzerte spielt, auch am Anfang schon, überlegt euch, wie kann man die Songs zum Beispiel so auch umarbeiten, dass es für ein Publikum cool ist. Also,
in weiterer Linie dann auf jeden
genau,
Fall, ja.
Weil das in Wirklichkeit gibt es da keinen, das fange ich zu früh an, oder? Das kann man in Wirklichkeit in dem Moment, wo man live spielt, sich überlegen, wie kann ich die Songs so.
Also ich glaube, es ist immer der schönste Punkt zu sehen, wenn man etwas live auch so transportieren kann, dass das dann richtig auch gut ankommt.
Ja.
Und das ist mir als Musiker natürlich umso wichtiger, der auch viel live unterwegs ist, dass das dann passt und auch funktioniert. Und ich glaube, es gab ja auch eine Folge, wo es gegangen ist um Backing-Tracks.
Mhm.
Die produziere ich dann zum Beispiel im Studio vor.
Ja.
Das ist dann auch die Schneidearbeit. Ich schneide die ganzen Spuren zusammen, weil man sagt, man hat jetzt zum Beispiel Backing-Vocals, die man nicht umsetzen kann, weil es ein Chor ist zum Beispiel auf der Aufnahme oder irgendwelche Arpeggios oder
Synthi-Geschichten,
wo ich sage, da bräuchte ich drei Hände mehr, dann könnte ich das machen. Das kann man dann natürlich dann vom Harddisk-Player kommen lassen sozusagen oder von der Backing-Maschine oder vom Laptop oder was auch immer. Aber es ist ja nur eine Unterstützung, also so viel ist das jetzt nicht. Aber da muss man sich halt Gedanken machen.
Ja, da muss er, also spätestens, wenn das dazu kommt, muss man halt den Ablauf vom Song wirklich kennen, weil
genau,
wenn das Ding rennt, dann rennst du.
Dann rennt der Song durch, weil das ist dann die Show, die dann durchrennt.
Genau.
Und genau, und diese ganzen Spuren bereiten wir dann in weiterer Folge vor, bringe das Ganze zu den Proben mit und dann wird das dann so erarbeitet, wie man es mal im Kopf hat. Und meistens gibt es dann eh noch immer Änderungen, weil einer hat dann die Idee und die Idee und dann entsteht was, ein schönes Gesamtkonzept und das wird dann auf die Bühne gebracht.
Was war so das Kreativste in die Richtung, was ihr bis jetzt umgesetzt habt?
Das
oder das Lustigste oder Spannendste?
Ich glaube, das Kreativste war wirklich, wie ich schon anfangs gesagt habe, von dem Album, wo wir als Band alle zusammengearbeitet haben. Der Song Teardrops and Confetti Guns, das ist wirklich so eine Art Hymne, finde ich, weil es da sehr viele Parts auch gibt, weil wir da sehr viel experimentiert haben im Studio. Ein Beispiel, da ist ein uraltes Klavier im Eck gestanden und wir haben gar nicht gewusst, ob das gestimmt ist und haben es einfach recorded und es klingt einfach fantastisch.
Geil.
Also unbedingt anhören, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Teardrops and Confetti Guns von Thorsten Einarsson. Da ist sehr viel Kreativität reingeflossen in den Song, von allen.
Mhm.
Weil alle dabei waren und alle zusammengesessen sind und dann, das Studio war so knackevoll mit Instrumenten und Mikrofonen, schieß mich tot. Aber das war richtig cool. Man hört einfach diesen ganzen kreativen Input, der von den unterschiedlichsten Leuten gekommen ist. Also das ist echt so ein Gesamtkunstwerk, finde ich.
Ja, ich bin gespannt. Muss ich mal unbedingt auch anhören.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, was ich, ich auch. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das so ein gemeinsamer Prozess ist, da kommt dann einfach auch die Energie mit rüber und diese Freude oder dieser
Adrenalinschub. Boah,
geil, genau.
Ja, voll, also, absolut.
Sowas jeder, hört man dann.
Und jeder bringt kreativen Input auch mit. Ja. Und das ist auch was Schönes.
Absolut. Und wenn das auch möglich ist in einem eigentlich Solo-Projekt, dass sich alle beteiligen können.
Absolut. Und das macht dann umso mehr Spaß. Gerade wenn man dann wieder gemeinsam auf der Bühne steht, ist es doch schön zu sehen, okay, den Song haben wir gemeinsam im Studio arrangiert, gemacht, produziert. Und dann bringt man es auf die Bühne und es macht einfach
und
Spaß.
Und es ist einfach geil.
Ja, genau. Also ist genau, das kann man so sagen, ja.
Und wenn du an die Bühnenshows denkst, gab es da mal ein Element, wo du sagst, boah, das war einfach komplett verrückt oder irgendwie sowas Einzigartiges?
Es gibt immer wieder so schöne Momente. Es gibt einen Song, also zum Beispiel es gibt eine Ballade, für die wir so Live-Show gespielt haben, da gibt es ja ganz eine intime Ansprache. Und da ist mir schon, da habe ich auch schon zum Nachdenken angefangen und da bin ich wirklich auch sehr sentimental geworden. Also ich habe mich einmal erwischt, wie ich mir fast eine Träne unterdrücken habe müssen.
Aber wirklich?
Ja, weil die Ansprache so schön war und oder man schaut ins Publikum und dann auf einmal weinen Leute im Publikum, weil die Ansprache so unter die Haut geht und das berührt mich dann selber, aber dann läuft auf einmal der Einzelne und du musst funktionieren. Mhm. Und dann muss ich spielen, aber Das sind so Momente, die nimmt man natürlich mit. Man nimmt halt diese Energie mit von den Leuten. Und das war jetzt gerade heuer auf der Tour sehr oft der Fall, dass ich solche Momente gehabt habe, wo wir alle runtergegangen sind, so total beseelt und total energiegeladen. Und das ist schon sind schon sehr tolle und sehr schöne Glücksmomente, die man dann gemeinsam erlebt. Und das ist etwas, das mich unglaublich beflügelt und mich stärkt das Ganze und wieder bestärkt in dem, was ich mache.
Ja.
Das ist dann sozusagen der Preis des Ganzen auch, wenn man so will. Die Endorphine, die dann kicken.
Ja, vor allem, wie schön ist es, wenn man nach einer, ich weiß es nicht, 3-Stunden-Show, wo man Vollgas gibt, nachher, so wie du sagst, mit mehr Energie und glücklich und beseelt runtergeht, weil das halt wirklich genau das ist, wofür man brennt.
Und zumindest ist es bei mir so. Ja. Also mich beflügelt das Ganze immer sehr und ich bin dann, das ist eigentlich einer der schönsten Momente, abgesehen von der Bühne, dann, wenn man sich verbeugt, die Energie noch mitnimmt vom Publikum und dann lässt man das Ganze kurz mal sacken, aber man ist noch in diesem Moment so drin. Es geht dann leider viel zu schnell wieder vorbei, finde ich. Aber wenn ich dann denke, dann ist man da kurz wieder drin in diesem Ding und das gibt mir unheimlich viel Kraft. Und das genieße ich sehr.
Für mich ist gerade, aber das ist dann wieder eine andere Folge, würde ich sagen, die jetzt hinübergeht, vielleicht können wir uns über das auch einmal unterhalten, weil wenn das so ein Kick ist, so ein Hochgefühl, kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, doch ja, das dauert dann nicht so lang oder hält nicht so lang gut an, dass dann das genau der Punkt ist, wo man dann auch in diesen Post-Concert-Blues und so hineinfallen kann.
Absolut, das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ja. Kann sich auch mal der Fall sein. Es gibt natürlich, immer Konzerte, wo es einem vielleicht gesundheitlich nicht gut geht und man muss jetzt trotzdem abliefern. Aber ich muss sagen, auf der Bühne dann selber ist es dann meistens schnell weg und man freut sich total. Also ich halte dann zum Beispiel auch urgern Augenkontakt mit meinen Bandkollegen auf der Bühne. Und oder man fängt an, auf den anderen extrem zu hören. Man muss sich nicht konzentrieren auf sich selber, sondern man fängt an, hey, ich analysiere jetzt die anderen Dings und spiele dann dazu. Also das kriegt bei mir so eine ganz eine eigene Dynamik dann. Aber dann ist man in diesem Flow so drin und dann, das ist wie eine Art Rauschzustand, ja, würde ich schon sagen.
Geil. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du erzählt, dass du so starke Migräne gehabt hast bei einem Konzert und dass gar nicht gut gegangen ist und du das dann irgendwie durchdrückt hast. Ja. Aber wenn das trotzdem so funktioniert,
Man muss sagen, ich habe noch ein Mittel mehr dagegen genommen vorher, weil sonst ist das wirklich schwierig.
Ja.
Aber das Gute ist, meine Bandkollegen, die haben dann schon gesehen, und dann sind sie gleich zur Apotheke gefahren und haben was geholt. Also die sind wirklich Schätze.
Mhm.
Da wird sehr aufeinander geachtet. Und dann haben wir das gemeinsam dann natürlich über die Bühne gebracht. Ja. Das war auch ein super tolles Konzert.
Ja.
Aber ja, das kommt leider halt vor, wenn man Migränepatient ist. Gerade bei Wetterwechseln ist es bei mir halt sehr spürbar. sonst eh, es ist eh wenig. Es gibt halt, gut, ich vertrage zum Beispiel keinen Alkohol, aber das ist jetzt, geht jetzt zu ins Private, das interessiert ja keinen. Aber ja, genau.
Das finde ich aber auch einfach wichtig, weil das immer wieder kommt von Bands, so ja, und wir sind so anders, weil wir trinken keinen Alkohol. Nein, das ist einfach auch normal und okay und gut, weil man es einfach für sich selbst entscheiden kann.
Natürlich,
ne?
Also, aber es ist auch
Musiker
völlig legitim.
Musiker sein heißt nicht trinken müssen.
Um Gottes Willen, das war vielleicht früher mal so, ja, aber das hat sich auch sehr gewandelt. Ja. Also bei uns im Backstage zum Beispiel, ich meine, kommt immer davon, mit welcher Band man unterwegs ist, aber ich habe jetzt gerade eine Tour mit der Sandra Hesch gehabt, eine Kurztour, und da ist in unserem Backstage-Bereich waren lauter Essiggurkel, weil wir alle so Essiggurkel-Fans sind. Und da haben wir eine Verkostung gemacht und gerankt, wer die besten Essiggurkel hat. Also so viel zu Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne?
Oh, meine Mom wird zur Weihnachtszeit wahrscheinlich gern mal zu euch in den Backstage kommen. Wenn die Kekse backt, braucht sie immer Essiggurkel dazu.
Ja, es ist immer eine gute Zeit. Und das ist auch schön so. Und wir haben Spaß dran. Und ja, das ist dann im Unterstrich auch das Wichtigste. Gemeinsame Zeit haben, Quality Time.
Wir haben jetzt so einen breiten Bogen geschlagen, aber ich finde es einfach so spannend und wertvoll, mit dir zu reden, weil du so viele Erfahrungen aus verschiedensten Seiten hast.
Ich versuche, dass ich was weitergeben kann und hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert vielleicht, aber...
Davon bin ich überzeugt. Also für mich zumindest war es ein super bereicherndes Gespräch jetzt. Aber bevor wir Richtung Ende gehen, was würdest du denn einer Band mitgeben, die jetzt zu dir kommt und sagt, hey, wir wünschen uns... Also wir lieben die Musik, wir brennen dafür, wir wollen jetzt voll losstarten. Was wären's? Gibt es so Tipps oder Themen, wo du sagst, ja?
Also Durchhaltevermögen ist, glaube ich, immer gut. Vielleicht auch klar zu machen, dass das einfach eine lange Reise ist, ein langer Prozess. Und ich glaube, man darf sich auch nicht blenden lassen, weil gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo alles immer so, man muss sich ja nur genug Zeit und Energie aufwenden dafür. Es sind so viele Faktoren, die dazu spielen. Und ich glaube, man darf sich nicht so sehr ablenken lassen von gewissen Dingen. Vielleicht von außen hin nicht und einfach wahrscheinlich sich selber treu bleiben, den Weg mal durchziehen und wirklich Zeit, Ressourcen investieren. Ja. Natürlich ist es auch in weiterer Linie Geld, das man investieren muss. Aber das ist ja auch wieder, da könnte man mal einen ganz eigenen Podcast drüber machen, Musik ist halt was wert.
Absolut.
Und das darf man auch nicht vergessen, dass das leider in der breiten Bevölkerung viel zu wenig verstanden wird, was es eigentlich heißt, einen Song zu produzieren. Wie viel Arbeit, wie viel Schweiß, wie viel Energie da von einem Künstler drinsteckt. Ja. Von einem Produzenten, Weiterfolge Mixing-Engineer oder Mastering. Das ist eine richtige lange Kette, das da dran hängt. Aber man sieht ja nur immer die Spitze des Eisbergs und Spotify ist ja gratis. Ne? Also ist es dann irgendwie in weiterer Folge nichts wert. Und das ist eigentlich eine traurige Entwicklung. Aber das liegt doch ein bisschen an uns, dass wir den Leuten dann und den Newcomern oder auch generell allen Leuten in unserem Umfeld das irgendwie zu erklären, dass es doch ein langer Prozess ist, sowas machen zu dürfen und dass das einfach einen Wert hat. Vor allem, es besteht ja ewig. Ich sage immer, wenn ihr einen Song produzierst, der hält ewig. Der wird ja nicht schlecht, das ist ja kein Käsesemmel.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das hat man sein Leben lang.
Absolut.
Was
und noch länger. Ne?
Ja, und noch länger, das überlebt uns alle, die Daten.
Ja.
Also, ja, aber ich glaube, da könnte man mal eine eigene Folge drüber machen oder gibt es sicher
sehr,
Leute,
sehr
die das vielleicht sich dann noch besser auskennen.
Ein Song ist keine Käsesemmel, ich liebe das Zitat von dir. Nein, aber du hast absolut recht und die Wertigkeit wird einfach nicht gesehen und ist auch oft schwer zu erklären, glaube ich, warum kostet eine Produktion denn was, warum muss man dafür Geld in die Hand nehmen.
Da könnte man wirklich ein eigenes Fass aufmachen, vor allem was das dann kostet, was das ganze Equipment kostet, um damit aufnehmen zu können. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist alles nicht umsonst.
Absolut. Aber wie du sagst, das ist ein eigenes Fass von wie viel kostet Equipment über Produzenten oder Studios arbeiten als Beruf, mit dem, was andere als Hobby am Anfang machen, was ja auch oft ein Konflikt ist eigentlich dann. Aber ja, lassen wir das Fass vorerst nur halb geöffnet und sprechen ein anderes Mal hoffentlich länger darüber. Würde mich sehr, sehr freuen.
Danke, ebenso.
Ich muss euch jetzt beichten, dass ich verpeilt habe, die Community-Fragen auf Instagram zu sammeln.
Es sei dir vergeben.
Ich danke dir, lieber Schuldi. Aber deswegen haben wir uns überlegt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt, die offen geblieben sind, schreibt sie einfach auf Instagram in die Kommentare oder kontaktiert uns per Mail.
Oder kann doch gerne mich kontaktieren. Genau. Jederzeit, alles kein Problem.
Und wir werden die sammeln und der Schuldi wird sie dann noch beantworten für uns.
Im besten Fall, hoffentlich, kann ich sie beantworten.
Und wenn nicht, dann ist es ja auch ein Zeichen von Stärke zu sagen, hey, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wer es weiß.
Auch gut zu wissen, ja.
Genau. Aber du hast ja auch etwas für unser Gewinnspiel mitgebracht.
Genau.
Und das ist ein Moment, bei dem ich urtraurig bin, dass wir nicht mitmachen können.
Ach so? Ja. Ich hätte gesagt, der Käsesemmel. Nein, Spaß.
Ja, über die bin ich auch traurig.
Nein, nein, genau. Also ich habe mir überlegt, ich glaube, es wäre vielleicht ganz cool, wenn man da mitmacht oder eine Künstlerin, Künstlerband, was auch immer ist, und man braucht ein paar Keyboard-Spuren, dann kommt es gerne im Studio vorbei, macht es mit bei dem Gewinnspiel und vielleicht sehen wir uns dann bei mir im Tonstudio und ich kann auf euren Track eurer Wahl ein paar Keyboards beisteuern, wenn euch das interessiert.
Das ist so ein geiles Geschenk. Es ist so ein cooler Preis.
Ich freue mich, wenn es angenommen wird.
Ja, da bin ich überzeugt. Also exklusive Keyboard-Spuren von Schuldi gibt es zum Gewinnen, um das zu gewinnen. Einfach auf Instagram vorbeischauen und mitmachen. Und dann kommen wir zu der Frage, die am Schluss jeder gestellt bekommt. Lieber Schuldi, wenn du den Podcast hören würdest, wen würdest du dir als Gast wünschen?
Da gibt es ja immer zwei Kategorien. Einmal fiktiv, wenn ich mir wünschen würde. Und wenn ich mir wünsche. Also aus Produzentensicht vielleicht den Phineas O'Connell, das ist der Bruder von der Billie Eilish. Das ist ein unglaublicher Produzent, der produziert auch die Songs von der Billie Eilish, alles selber. Oder gemeinsam natürlich, den feiere ich extrem als Produzenten ab. Also falls der mal nach Neustadt verschlägt,
du bist gerne eingeladen.
Und ich von Leuten in der Umgebung, da gibt es so viele. Gibt es irgendein Feld, das euch fehlt oder wo ihr sagt, irgendwie was euch irgendwie was cool wäre für die Community, vielleicht zu wissen? Mir würde wirklich sehr viele Leute einfallen.
Dann schieß einfach mal los, wo du das Gefühl hast, das wär's.
Also die Leute, die ich als Bandkollegen und Produzenten extrem schätze, sind der Kevin arbeitet mit den Jungs zusammen. Das Tonherr-Team finde ich fantastisch. Alle Jungs da dabei. Ich finde von Künstlern allein im Umkreis, den Christian Zierhofer zum Beispiel, der kann sehr, sehr viel erzählen als Produzent. Dann in weiterer Folge den Stefan, vielleicht von seinem, der hat ja auch ein Label gegründet, vielleicht kann er da labelarbeitmäßig was erzählen, der Stefan Bauer. Musikerinnen fallen mir extrem viele ein. Also ich finde zum Beispiel von einem ganz guten und lieben Freund von mir und Bandkollegen, von Fabian Hulubeck, sein Soloprojekt Portrait of Tau, fantastisch.
Absolut.
Er hat auch sicher sehr viel zu erzählen und fantastischer Musiker. Also da gibt es wirklich viele Leute, die sicher einiges beitragen können, damit die Community wächst und damit das Ganze größer wird.
Absolut, von dem her Fabian, Christian und Stefan, wenn ihr das hört, ihr könnt bald bei uns Platz nehmen, wir freuen uns auf euch. Schuldi, vielen, vielen lieben Dank für all deine Insights, deine Offenheit und all deine Erfahrungen.
Wenn ich helfen kann, wenn euch was gefällt, davon freut es mich, wenn ich helfen konnte und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut gerne. Und ich freue mich jetzt schon, den Hund zu streicheln, weil der fehlt mir.
Auf jeden Fall. Kannst du sofort. Von dem her vielen Dank nochmal.
Danke.
Und euch schöne zwei Wochen. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Backstage Café. Alles Liebe und tschüss. Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.